Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verbandelt bist. Es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Bevor diese Folge startet, liegt es mir am Herzen, euch auf die vorherige Folge mit der Nummer 40 aufmerksam zu machen. In der 40. Folge geht es um das SOS Kinderdorf im österreichischen Altmünster. Projektleiter Johannes Scheck ist zu Gast und erzählt uns, wie der Verein mit dem Neubauprojekt in Altmünster nicht nur ein liebevolles, sondern auch nachhaltiges Zuhause mit Zukunft schafft. Eins von vielen Vorzeigeprojekten von SOS Kinderdorf. Schaut doch schon mal auf der Internetseite sos-kinderdorf.at vorbei. Wir hören uns. Bedarf oder Wunsch? Das ist hier die Frage. Und zwar in dieser Folge. Denn sobald in euch der Wunsch nach einem eigenen Haus wächst, solltet ihr euch Gedanken über euren Bedarf machen. Das gilt für alle Bauherren, egal ob privat, gewerblich oder öffentlich. Also beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der Bedarfsplanung. Und ich freue mich, dass ich dazu den, ich nenne ihn liebevoll Bedarfsplanungspapst, Roland Koser als Gesprächspartner habe. Hallo Roland.
Hallo Janine. Ja, jetzt musste ich doch gerade mal lachen. Ja, ich ahne, was das jetzt für Effekte haben wird, wenn das die Öffentlichkeit hört. Aber gut, nenn mich so. Auf alle Fälle ist es so, dass es eines meiner Steckenpferde ist, dafür zu werben, dass man das Thema ernst nimmt.
Genau. Und ich erzähle jetzt mal ein bisschen was über dich, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, hiermit in der Podcast-Folge. Roland ist auch Architekt, Mitglied der Architektenkammer in Berlin und schon seit 40 Jahren in der Baubranche tätig. Die beruflichen Erfahrungsmeilensteine waren, dass du nach dem Studium 10 Jahre in der Planung und Bauleitung in freien Architekturbüros tätig warst. Und danach dann über 20 Jahre im Projektmanagement warst, in der Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Also du hattest halt auch sehr viel dann mit, nennt man dann gewerbliche Bauherren, ne? Nicht unbedingt private,
das sind
sondern
dann
gewerbliche.
Ja, das sind natürlich private Bauherren, aber mit gewerblicher Idee dahinter. Es gibt dann noch die Privaten, die als Verbraucherbauherren auftreten. Ne? Genau. Ja, das war so, genau.
Genau. Ja, und jetzt bist du als freiberuflicher Architekt in Berlin tätig und hast so das Ziel, dass du digitale Informations- und Lernangebote für Bauherren entwickelst und die, die Bauherren werden wollen. Genau. Ich hoffe, ich habe alles jetzt soweit gut zusammengefasst.
Sehr gut, Janine. Ganz, ganz perfekt. Genauso ist das. Also ich bin, wie du ja schon geschildert hast, schon ein bisschen länger im Markt und habe mich schon vor vielen Jahrzehnten sozusagen von der Planung verabschiedet, habe da also eine ganz spezielle Nische und jetzt werde ich noch spitzer und werde das, was ich in der Birne habe, digitalisieren und das wird spannend. Daneben mache ich noch ein bisschen Seminararbeit für diese Bankengruppe, da komme ich auch gerade her, ich war jetzt erst 2 Tage in Montabaur, wo ich sozusagen face-to-face das vermittle, was man als Bauherr bezüglich seiner Aufgaben als Bauherr wissen muss.
Ja, und damit alle das so ein bisschen eingeordnet kriegen, wie wir miteinander reden, wir kennen uns privat. Also ich glaube 14 Jahre oder so, ne, sind das bestimmt schon, ne?
Genau. Und ich erinnere mich auch noch mit Freude daran. Und das war damals eine sehr spannende Zeit, weil es auch ein Themengebiet beinhaltete, das eigentlich ein bisschen zu dem Thema heute passt, weil eine der Voraussetzungen dessen, was wir da gemeinsam gemacht haben, war ja, dass es vorher eine Bedarfsplanung gab. Und insofern, ja, es war eine tolle Zeit und ich erinnere mich da mit Freude zurück.
Damals, als wir noch jung waren.
Ja, genau.
Ja, schön. Also ich habe mir ja den Folgentitel überlegt, Bedarf oder Wunsch, das ist hier die Frage. Und ich dachte mal, wir fangen mal so ein bisschen philosophisch an. Lass uns mal so ein bisschen diskutieren, was ist denn jetzt der Unterschied wohl zwischen Bedarf und Wunsch? Du darfst okay, vorlegen.
Schade, ich wollte gerade mal hören, was du dazu sagst. Ja, das ist spannend, in der Tat. Und ich fürchte, wir kommen mit den beiden Begriffen alleine auch nicht zum Ende. Aber ich fange mal an. Ja, also Bedarf ist, so sehe ich das, etwas, was man braucht und das sein muss. Ja. Und Wunsch, würde ich mal behaupten, ist eher was, was schön wäre und was ich gerne hätte. Ja. Also es ist schon ein Unterschied. Das eine ist etwas, was man sich wünscht, aber es vielleicht gar nicht braucht. Ja, wie, was weiß ich, zum Beispiel, ich hätte gern mehr Geld. Das braucht natürlich jeder, ist klar. Aber ich hätte gern einen netten Ehemann. Ich hätte gerne das und das. Das da kommt man in so eine Sphäre, wo hätte man gerne, aber es muss eigentlich gar nicht so sehr sein. Es gibt ja Leute, die sagen, eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Braucht man also als Frau und Mann oder umgekehrt. Ja, aber viele wünschen sich's auch. Und insofern, das ist beim Bauen ähnlich. Manches wünscht man sich. Ich hätte gern eine Villa am Starnberger See, aber brauchen tue ich vielleicht was anderes. Ja. Übrigens in dem Zusammenhang, dann darfst du. Ich habe letztens erst eine kleine Untersuchung gefunden im Netz, da ging es um Wohnwünsche, die die Deutschen hätten. Also da ist der Begriff Wunsch drin, ne? Da wird also noch nicht über Bedarf gesprochen, interessanterweise, aber das mag auch in der Sprachdefinition des Redakteurs gelegen haben. Also die Wohnwünsche 2022 von einer Unternehmung, wie hießen die noch? Wonderflats, glaube ich, oder? Also Wonderflats. Also die stehen als Vermieter von möblierten Wohnungen, so stellen die sich auf. Und die wollten wissen, was ihre Mieter wohl wollen. Und die Wohnwünsche sind ein eigener Garten zum Beispiel. 66% der Befragten, das war eine Umfrage, ja, keine Studie, also eine kleine Studie, Mini-Studie, sage ich mal. 66% wollen einen eigenen Garten. Oder 38% wollen zentral wohnen. Mhm. Also am liebsten mitten in der Stadt, aber trotzdem in einem eigenen Garten. Ne? Also du siehst schon, da geht's dann los. Ne? 32% wollen Energie sparen. Das kommt natürlich aus der Diskussion, die gerade stattfindet. Ja, ja. Und nur ein, und da habe ich gedacht, das wundert mich ein bisschen, denn jetzt sind dort vorne drei Themen, die hätte ich nicht als erstes vermutet. Erst ein Drittel will nur mehr Platz. Mhm. War ich überrascht. Mhm. 21% wollen in ihrer Wohnsituation Homeoffice lösen. Auch verständlich. Die hatten wahrscheinlich ihre Freude am Küchentisch. Und genauso viel wollen Gästezimmer. Wahrscheinlich für die Oma oder Schwiegermutter. Und da geht's dann schon los. Ist der Bedarf, die Schwiegermutter zu Hause unterzubringen, wirklich da oder?
Oder ist es ein Wunsch?
Na gut. Und so weiter. Und also wie gesagt, vieles wünscht man sich, aber braucht man es. Also die Frage zum Beispiel beim Garten, wenn über zwei Drittel einen eigenen Garten wollen, ich ahne, dass da ganz viele dabei sind, die gar nicht ahnen, dass das auch viel Arbeit macht. Und ja, da kann man sich schon mal fragen, muss ein Garten unbedingt sein? Oder hasst man Gartenarbeit? Ja, oder braucht man tatsächlich mehr Platz in der mehr als man jetzt schon hat, ne? Und oder braucht man ein Gästezimmer? Und was macht man denn dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Naja, also all diese Dinge. Da gibt's also Wünsche. Man will ganz viel. Brauchen tut man es vielleicht nicht. Und ich sehe zwischen Wunsch und Bedarf doch einen ziemlichen Unterschied. Aber jetzt will ich mal still sein. Danach will ich aber noch was zu den anderen Begriffen sagen, weil ich ahne, wir kommen nicht weiter ohne die.
Ah, da bin ich gespannt. Also Bedarf und Wunsch sehe ich auch deutlich unterschiedlich. Ich kann mir auch, also alles das, was du gesagt hast, habe ich auch im Köpfchen gehabt. Ich denke mal, dass wir bei unseren Wünschen immer relativ schnell sind, dass wir die sehr schnell äußern können und die kennen. Aber ich glaube, bei unserem Bedarf nicht. Bei unserem Bedarf müsste man wirklich in sich gehen und in Ruhe drüber nachdenken.
Ja, genau.
Also das ist so dieses, ne, also Wunsch ist bestimmt ruckzuck aus dem, ne, haben wir dann rausgefeuert, und bei Bedarf ist das wirklich, wo man abwägen muss, wo man diskutieren muss, was vielleicht auch ein Prozess ist, der sich erst so entwickelt, um dann zu sehen, okay, was habe ich jetzt? Bin ich damit zufrieden? Kann ich so auch weiterleben oder sehe ich doch einen anderen Bedarf?
Ja, ja, genau. Genau, so ist das. Man hat manchmal, also wir reden ja über Immobilien, ne? Und welche Wünsche hat man in Richtung seiner Überlegungen und welche Bedürfnisse hat man? Ja, jetzt habe ich den einen Begriff, den ich eigentlich noch nicht erwähnen wollte, schon erwähnt, denn da gibt es den Begriff Bedürfnisse, und da müssen wir nochmal drüber reden. Ne? Das ist noch was anderes wie Bedarf. Aber manchmal hilft es, wenn man da einfach über eine andere Ecke an die Sache rangeht. Also bei Immobilien und Bedarf, bei Immobilien reden wir jetzt intensiver, aber wenn man mal switcht zum Thema Auto, da haben ganz viele den Wunsch, ich will einen Ferrari. Ja, das ist natürlich kein besonders ernst gemeinter Wunsch, aber so man liegt so im Sessel und träumt, mal einen Ferrari zu fahren. Das ist ein klassischer Wunsch. Ob der sich realisiert, spielt ja mal keine Rolle. Ne? Der Bedarf ist es aber nicht. Ja, also du brauchst kein Ferrari, sage ich jetzt mal so im Alltagsleben. Aber das wird sich dann irgendwann möglicherweise verwischen. Nehmen wir mal an, derjenige, der sich den wünscht, der hat so viel Kohle, dass es ihm auch egal sein kann, dann kann aus dem Wunsch dann durchaus auch Bedarf werden. Ne? Weil er sagt, und da kommen dann die Bedürfnisse ins Spiel, aus den und den Gründen ist das mein Bedarf. Ich wünsche mir den und ich brauche den auch. Und ist eine spannende Entwicklung. Wenn du willst, kann ich es vielleicht auch noch mal ein bisschen theoretischer abhandeln. Also letztlich ist der Wunsch ein subjektives, also von mir kommendes Begehren, das man eben hat oder auch äußert. Ja, ich will oder ich wünsche mir das und das. Und wo man sich die Erfüllung nur erhofft. Man hofft, der Wunsch wird in Erfüllung gehen.
Ja.
So. Also mehr Zeit, mehr Geld, ein Eis, ein schönes Kleid, schnelles Auto, einen lieben Ehemann oder ein großes Haus im Grün. Ja, das können alles Wünsche sein, die man sich, deren Erfüllung man sich erhofft, aber die jetzt nicht zwangsläufig, wenn man nichts tut, auch erfüllt werden können. Also wenn man sich das nur wünscht, passiert ja erstmal nichts. Ja. So. Wenn man es dann doch versucht und das mit eigener Anstrengung versucht zu erreichen, diesen Wunsch zu erfüllen, dann ist es schon ein Ziel. Dann ist es kein Wunsch mehr. Das heißt, wenn du dir in den Kopf setzt, diesen Wunsch in Realität umzusetzen, dann hast du ein Ziel und dann musst du auch agieren.
Genau, das Wunsch löst allein, ja, dann was aus.
Ja, ja, genau, genau. So. Und der Bedarf ist möglicherweise im Gegensatz zu diesem subjektiven Begehren, die objektive Notwendigkeit, die besteht und die man auch definieren kann. Also ich brauche das. Und da strebt man dann in der Regel auch die Bedarfsdeckung an. Also man will dann tatsächlich, dass das in Anführungszeichen subjektive Bedürfnis, das man da verspürt hat, womöglich in Verbindung mit einem subjektiven Ziel dann auch umgesetzt wird. Also ich habe das Bedürfnis nach einer Unterkunft, Dach über dem Kopf, dass ich nicht nass werde beim Schlafen, will dort schlafen, wohnen und arbeiten. Das ist der Wunsch. Im Grün, großes Haus, aber der Bedarf, der sich daraus ermitteln lässt, wäre dann schon mit der Angabe von der Anzahl von Räumen und wie groß sie wären und so Sachen, weißt du? Und dann hat man das in einen Bedarf schon überführt. Das ist natürlich ein Prozess, den wir jetzt auch im Weiteren sicher diskutieren wollen. Aber Fakt ist, und das kann man sich merken, dass ein Bedarf letztlich auf Bedürfnissen und Zielen basiert. Und dann sind zwei Begriffe jetzt plötzlich im Spiel, Bedürfnisse und Ziele, über die man auch mal kurz reden kann, wenn du magst.
Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir das jetzt schon besprechen oder ob wir das vielleicht in dem Zusammenhang besprechen, wenn wir darauf eingehen, bei Bedarfsplanung jetzt für Bauherren, wo jetzt so die Unterschiede sind bei privaten Bauherren, also sagen wir jetzt mal die Einfamilienhäuslebauer und öffentlich-gewerblich. Weiß nicht, ob wir das da vielleicht mit ein bisschen verwursten könnten.
Ja, können wir machen, gerne.
Genau.
Up to you. Ja, ja.
Also was ich bei den privaten Bauherren, ein Familienhäuslebauern halt merke, ist, dass sie sich schon, wenn sie zum Erstgespräch kommen, schon Gedanken gemacht haben, was sie so an Raumprogramm haben wollen. Mhm. Klar, das ähnelt sich auch oft. Aber es gibt auch wieder viele, die sich dann natürlich auch wieder so von außen, von anderen so ein bisschen beeinflussen lassen. Weil vielleicht irgendwas so unterschwellig suggeriert, okay, ihr müsst eine Doppelgarage haben, ihr müsst ein Kinderbad haben, ihr müsst dies, ihr müsst das haben. Mhm. Wo ich dann manchmal auch so ein bisschen unsicher bin, ist das jetzt wirklich deren Bedarf oder ist das einfach so, weil die dann sagen, okay, das muss man so haben, ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja. Und bei, klar, man hat da natürlich sehr diese emotionale Komponente drin. Die hat man ja jetzt bei öffentlichen, gewerblichen ja eher weniger. Nur da habe ich manchmal auch erlebt, aber das ist wieder so menschenabhängig, dass manche von öffentlichen Bauherrenvertretern, weil da halt diese emotionale Komponente wieder fehlt, was aber manchmal auch das Miteinander im Arbeiten durchaus angenehmer macht, dass da aber oft gar nicht mal so viel vorher drüber nachgedacht wird, dass die halt auch eigentlich jemanden an der Hand haben müssen, der sie dann durch diesen ganzen Prozess leitet. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Bauantrag raus ist oder schon gebaut ist und auf einmal stellt sich raus, ach Mist, wir brauchen noch 3 Meetingräume oder so.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch meine Wahrnehmung. Also ich weiß allerdings auch aus meiner Historie, dass es gerade bei öffentlichen Bauherren relativ früh damit begann, dass man die Erkenntnis hatte, dass wenn man seinen Bedarf nicht definiert, die Planung schwieriger wird, als wenn man es von vornherein festlegt. Insofern gibt es die Bedarfsplanung bei öffentlichen Bauherren schon sehr lange. Mhm. Und wir werden ja darüber auch reden. Das ist ja bis in eine DIN-Norm überführt. Ja. Und bei den privaten Bauherren, die jetzt gewerbliche Interessen haben, hängt es ein bisschen ab vom Architekten. Oder bei großen Unternehmen, also ich meine, nehmen wir mal Volkswagen oder Mercedes. Ich meine, wenn die bauen, dann machen die das ja nicht wie ein klassischer Bauer. Da sucht sich nicht der Vorstand einen Architekten, sondern da delegiert einer an seine Bauabteilung. Also VW hat eine Bauabteilung mit ein paar hundert Ingenieuren. Ne? Und das ist analog zur öffentlichen Hand. Da gibt es auch keinen Bürgermeister, der selber baut, sondern der hat sein Bauamt. Und in diesen Fachkreisen, in diesen Ämtern oder in diesen Fachabteilungen, die sich den ganzen Tag nur mit Planen und Bauen befassen, ohne es selbst zu tun, ja, die haben ja auch ihre Architekten, die sie extern beauftragen, gibt es insbesondere bei der öffentlichen Hand schon sehr lange die Erkenntnis, dass man, bevor man zum Architekten geht, erstmal wissen muss, was man will. Und da das ganz schwierig ist für ein Amts Mitarbeiter oder ein Bauabteilungsmitarbeiter jetzt mal zu vermuten, was der Vorstand will, braucht es eine Handhabe. Und die haben sich halt eine Struktur geschaffen, um diesen Bedarf daraus zu kitzeln. Das ist im kleinen und mittelständischen Unternehmen bei weitem nicht der Fall. Da agieren die handelnden Personen, die Geschäftsführer und so durchaus noch unwissend, weil die haben keine Bauabteilung. Da ist ein Geschäftsführer, der hat noch nie gebaut, sage ich mal, vielleicht privat, aber auch da hat er es nicht anders gemacht. Und die agieren durchaus ähnlich wie der private Bauherr, der Verbraucherbauherr, dann sehr häufig ohne eine Struktur in diesem Tun des Bedarfdefinierens. Die definieren zwar ihren Bedarf irgendwie, aber aus meiner Wahrnehmung eher ein bisschen zu spät. Mhm. Wenn sie Glück haben und zu einem Architekten kommen, ich habe das so richtig verstanden, dass du auch einen Prozess so im Kopf hast, wo ihr als Architekten durchaus eure Kunden da abholt. Ne? Das heißt, dass die nicht allein da anfangen. Ja. Aber ganz viele, ja, die lassen sich auf ihren Architekten ein und haben vielleicht schon mal eine Idee. Ich hätte gerne 2 Zimmer, Küche, Bad und so. und gehen zum Architekten und sagen, plan mal. Ja? Aber zur Bedarfsdefinition gehört halt deutlich mehr. Und das kann man als Architekt gut abfragen, wenn man damit umgehen will. Aber ich weiß so aus den Gesprächen, die ich so führe, dass das gerade im privaten Bauherrenumfeld eher zufällig passiert. Häufig sogar noch bis in die Baustelle rein, ja, wo man auf der Baustelle entscheidet, was man will. Man kann das ja auch vorwegnehmen. Also warum denn dort? Mhm. Also das sind die Dinge, die mich so bewegen dabei. Und insofern plädiere ich ja für eine sehr stringente und vorweg Bedarfsplanung und nicht mittendrin und zwischen Tür und Angel womöglich.
Ja, weil das ist ja die Phase, deswegen muss das ja ganz, ganz früh in diesen Prozess rein, wo ich ja diese ganzen Kosten überhaupt noch steuern kann. Ne? Weil irgendwann genau, ist absolut. Es ja, dann ist der Zug abgelaufen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt am Anfang festlege, so mein Bedarf ist es, ich komme mit 130 Quadratmeter klar, dann ist das kostentechnisch was anderes, als wenn ich sage, oh, alle meine Freunde haben 170, 180, ich will das jetzt auch haben. So, dann habe ich da auch schon mal 40, 50 Quadratmeter Unterschied drin.
Ja, und was du da schilderst, ist in der Tat ganz speziell bei privaten Verbraucherbauherren so, weil die Einflüsse auf die, auch die, ich sag mal, der soziale Druck, ist ein ganz anderer als auf einen öffentlichen Bauherrn, der vor allen Dingen nur Angst hat, dass er nicht irgendwann in der Presse steht mit dem Glaspalast.
Okay,
ne? Ja. So. Das ist bei Banken übrigens inzwischen auch so. Mhm. Banken müssen im Moment höllisch aufpassen, dass sie keine Fehler beim Bauen machen, zu groß, zu protzig und diese ganzen Sachen, die fallen denen dann spätestens mit der Presse auf den Fuß. Bei dem Verbraucherbauherrn ahne ich, dass der Druck von der ganz anderen Ecke kommt. Da kommt dann die bösartige Freundin und sagt, ach, wir haben ja eine Doppelgarage, reicht euch eine?
Also, ja, so weißt du nicht, wie mit unter.
Also, ja, genau, so ein bisschen fies um die Ecke.
Oder die Schwiegermutter, wir hatten immer einen Keller. Also wie kann man ohne ja, Keller leben?
Ja, genau, genau. Und Swimmingpool? Ja, also ohne geht doch heute nicht mehr. Ja, also in der Tat, da sind ganz viele soziale Aspekte zu berücksichtigen. Und das kommt noch nicht mal so sehr oder alleine aus dem direkten persönlichen Umfeld. Auch die sozialen Medien führen da natürlich zu merkwürdigen Effekten. Plötzlich ist es en vogue sozusagen, also modern, das so und so zu machen. Und ob das jetzt zu mir passt oder nicht, also da bin ich skeptisch. Aber das ist liegt in der Natur der Sache. Also wenn man aufs Geld achten muss oder auch auf Zeit und so, dann sollte man ganz früh darüber nachdenken, was man wirklich braucht und sich auch nicht so sehr von solchen Äußerlichkeiten leiten lassen. Aber wenn wir dann nachher die Chance haben, nochmal über Bedürfnisse zu reden, das ist halt ein psychologischer Effekt, der da stattfindet. Bedürfnisse entstehen aus den merkwürdigsten Gründen.
Mhm. Dann lass uns da doch schon mal drauf einsteigen. Deswegen, ich bin nämlich jetzt gespannt, weil ich gerade in meinem Köpfchen nämlich nicht richtig den Unterschied hinkriege zwischen Bedürfnisse und Bedarf.
Okay, also
starte.
ja, es ist auch nicht trivial. Insofern will ich es auch nicht komplizierter machen. Aber also über die menschlichen Bedürfnisse, damit meine ich jetzt nicht, dass da was da jedem gleich in den Kopf kommt. Gibt's ja sozialwissenschaftliche Ausarbeitung ohne Ende. Da haben die vielen Psychologen, die sich damit befassen, schon ganz früh erkannt, wie sich das zusammensetzt. Also ich mach's mal plakativ. Es gibt Grund- und Existenzbedürfnisse wie Atmen, Trinken, Essen, Schlafen, mhm. dass man sich warm genug anzieht, sage ich mal. Ja, das sind Grundbedürfnisse. Dann gibt's noch Sicherheitsbedürfnisse, also dass man eine Unterkunft hat und nicht vom Löwen gefressen wird. Ne? Also die Höhle, die man sich früher als Urmensch gesucht hat, diente ja einem Bedürfnis, nämlich nach Sicherheit, nach Gesundheit, nach Gefahrenschutz und dass da eine gewisse Ordnung herrscht und so, dass man nicht sozusagen unterm Baum liegt und da liegen alle Töpfe rum, sondern dass da in dieser Höhle dann auch noch ein Regal ist und so Sachen. Das sind die Und dann gibt's noch Sozialbedürfnisse. Also warum sucht man denn eine Hütte oder ein Haus? Weil man mit seiner Familie zum Beispiel da sein will, ne? Also Freunde, Partner, Liebe, auch Sexualität, Fürsorge und all die Dinge, die kommen zu den Sozialbedürfnissen. Und die werden zusammengefasst bei den Wissenschaftlern unter Defizitbedürfnisse. Also wenn da was nicht stimmt, dann hat man ein Bedürfnis. Und dann gibt es Dinge, wenn das gedeckt ist. Aber erst dann denken Menschen auch über anderes nach. Zum Beispiel über individuelle Bedürfnisse wie ich will Erfolg, ich will Unabhängigkeit, ich will Freiheit, ich will ein Ansehen haben, ich will wertgeschätzt werden oder ich will geachtet werden. Du kennst diese Werbung, mein Haus, mein Boot.
Ja.
Keine Ahnung, was, mein Hund? Ja, egal, ne? Also, aus welchen Gründen auch immer, gibt's im Moment ganz viele Hunde von speziellen Rassen oder es fahren ganz viele ein spezielles Auto. Und das wird ganz feinsinnig in diese Sozialbedürfnisse oder in diese individuellen Bedürfnisse nach Achtung und Wertschätzung reingebaut. Und viele bauen auch so. Die bauen nicht, weil oder die bauen so, wie sie bauen, nicht, weil es ein Grundbedürfnis deckt, also ein Dach über dem Kopf haben. Da könnte man ja ganz einfach bleiben, sage ich mal. Ja, einfach einen quadratischen Raum und einen Deckel drüber und eine Heizung in der Ecke. Die Urhütte. Damit könnte man wahrscheinlich schon die Grundbedürfnisse decken, aber darüber hinaus gibt es eben noch diese Sozialbedürfnisse und diese individuellen Wachstumsbedürfnisse, sage ich mal, die mehr wollen. Also ich will nicht nur einfach ein Dach über dem Kopf haben, sondern ich will nach draußen auch damit was darstellen. Und das sind aus dieser Bedürfniskette erwachsen dann Wünsche und daraus dann wieder irgendwann der tatsächliche Bedarf. Denn das gleicht man dann ganz eng miteinander ab. Da kommt ja dann dummerweise auch noch so Blödsinniges wie Geld ins Spiel, ja. Ich kann ja Bedürfnisse haben, wie ich will. Wenn ich es mir nicht leisten kann, geht's eben nicht. Und dann wird dann ganz feinsinnig zwischen Bedürfnis, Wunsch, Ziel und dem tatsächlich daraus sich filternden Bedarf, den man nehmen kann, um es einem Planer als Aufgabenstellung zu geben, ganz fein ausjustiert. Und ganz viele machen relativ früh den Fehler, dass sie das nicht ganzheitlich betrachten und dann kommen sie und sagen, ich hätte gerne ein Haus mit 10 Zimmern und wundern sich dann, wie viel das kostet. Also man kann natürlich auch in seinem Bedürfnis oder in seinem Bedarf reinformulieren, das darf nicht mehr kosten als und das darf auch nicht länger dauern als. Ich will da an Weihnachten eingezogen sein. Und das wäre dann eine der ersten Aufgaben im Übrigen für den Architekten, wenn er mit dieser Bedarfsdefinition konfrontiert würde. Also das, was du da willst, wünschst, als Bedürfnis formuliert hast und in Quadratmeter und Raumprogramm umfunktioniert hast, das wirst du für dieses Geld nicht hinkriegen.
Oder auch nicht für die Zeit.
Oder auch nicht für die Zeit, genau. Und deswegen sollte das auch möglichst ganz am Anfang alles stattfinden und nicht irgendwie mittendrin. Weil das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das hast du schon in epischer Breite auch im Podcast schon gesagt.
Epischer Breite ist geil.
Die Probleme, die auf den Baustellen entstehen unter anderem, meines Erachtens, aufgrund einer fehlenden Bedarfsdefinition. Und zwar ganz am Anfang. Ganz viele machen es irgendwie mittendrin, mitten in der Planung. Wenn der Vorentwurf schon steht, dann wird er nochmal umgeplant. Da geht das ja noch. Aber wenn die Genehmigungsplanung schon mal unterwegs ist und dann, ach komm, wir brauchen doch noch ein Gästezimmer, dann wird's ja schon blöde. Oder wenn der Keller schon betoniert ist und dann soll oben drüber noch irgendwo ein Gästezimmer rein, das vorher nicht vorgesehen war, dann wird's halt auch blöd. Und insofern ganz früh. Also, was ich jetzt mit eingeführt habe, war das Thema Bedürfnisse. Und das ist gar nichts, was mit Bauen zu tun hat, sondern das kann man fast auf jede Lebenssituation übertragen. Ob man ein Auto kauft, da werden solche merkwürdigen Individualbedürfnisse plötzlich wach, auch wenn man mit dem Käfer von München nach Hamburg fahren kann. In einem Ferrari ist es halt cooler. Und der sieht auch vor der Garage besser aus. Ne? Ob man das dann tatsächlich als Bedarf macht, weiß ich nicht. Aber ein Wunsch kann es sein. Es kann auch ein dringendes Bedürfnis sein nach Anerkennung. Und viele, die dicke Autos fahren, das ist ja meine These. Ja, okay, nee, ich lasse es.
Nein, ist gut. Ich habe gerade Roland zugezwinkert. Ein Insider-Witz. Ich bin nämlich etwas autoverrückt.
Oh, Entschuldigung. Okay.
Cool. Aber woran ich gerade so denken musste, als du das nochmal so auseinanderdividiert hast mit Bedürfnisse, Bedarf, Wunsch, eigentlich ist das ja wieder schön, dass das bei jedem unterschiedlich ist, weil dadurch haben wir ja auch über die ganzen Epochen einfach, also ja, das hat immer auch so seine Architektur hervorgebracht. Absolut. Barock, Klassizismus, also Jugendstil, Historismus, diese ganzen baugeschichtlichen Epochen, die auch immer mit politischen Ereignissen, mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun hatten. Ja. Und dadurch haben wir halt auch so ein schönes, buntes Potpourri. Und es wird ja nicht schlimmer aussehen, als wenn wir jetzt alle nur so Schuhkartonhäuschen hätten. Ne?
Absolut. Und gut, dass du das sagst, weil ich gebe zu, ich tendiere dann natürlich so ein bisschen prophetenhaft auf die Menschen einzuwirken, dass sie sich mal über ihren tatsächlichen Minimalbedarf im Kopf machen. Das dürfen sie natürlich auch. Ja. Aber es wäre natürlich total spaßbefreit. Und was sich hinter Bedarfsplanung im Wort und auch in der Theorie verbirgt, ist weitestgehend spaßbefreit. Das sollte man aber nicht tun. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn wir das machen würden, sehen alle Häuser gleich aus. Optimiert bis auf einen Quadratzentimeter. Und es gibt kein Schloss Neuschwanstein, weil das war ja, denke ich mal, ja. Aber am Ende ist es dann doch so, dass so manches Bedürfnis, auch wenn es vielleicht ganz schräg ist, warum er das wollte, der König Ludwig, der wollte halt irgendwas damit ausdrücken. Und das war dann für ihn nicht nur ein Bedürfnis, sondern daraus wurde tatsächlich dann auch ein Bedarf.
Ja.
Und das sollte ja auch überhaupt nicht verboten werden. Wenn man also sagt, ich will das jetzt so, ich will ein ganz großes Haus und wenn das irgendwie finanziell geht, dann will ich das wirklich. Und mancher Architekt wird sagen, also du brauchst keine 10 Zimmer, wirklich nicht. Aber wenn er es denn dort unbedingt will, dann soll er es doch bekommen. Dann kann man ihn darauf hinweisen, hör mal, zum Wohnen brauchst du eigentlich nicht so viel, aber wenn du dir es leisten kannst, gut. Und deswegen gehört eben zu Bedarfsdefinition auch mehr als nur Fläche, sondern da gehört eben, was weiß ich, natürlich das Raumprogramm, da gehört auch ein Flächenprogramm zu. Also wie sind diese Räume miteinander in Verbindung? Oder
du meinst auch funktionsprogrammmäßig.
Ja, genau. Da muss auch ein Bauherr nicht alleine dran gehen. Ne? Wenn er nur andeutet, also ich würde ganz gerne in einer Wohnküche mit meiner Familie dauernd zusammenleben. Dann ist das eine andere Nummer, als wenn einer sagt, also kochen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Also kochen ist für mich, ich habe zwei linke Hände für, ich brauche eigentlich nur eine Küchenzeile irgendwo in so einem Miniraum.
Und ansonsten, Platz für einen Feuerlöscher.
Ja, ich brauche Platz für meine Stereoanlage oder keine Ahnung. Ja. Also da gibt es die unterschiedlichsten Anforderungen. Aber man sollte eben neben Raumflächenprogramm auch mal über seinen Kostenrahmen sich einen Kopf gemacht haben, früh. Was geht denn überhaupt? Und dann auch, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Und auf welche Materialien stehe ich und welche brauche ich nicht? Da kommt natürlich dann Pinterest ins Spiel und Insta und keine Ahnung was. Ja, jetzt hat man auf einmal Pinie gebeizt auf dem Boden liegen. Ja? In 10 Jahren übrigens nicht mehr. Aber jetzt gerade, und jetzt will ich das auch, das fließt dann natürlich ein. Und jeder darf da wollen, was er will. Und er soll sich nur jeweils, und das ist dann die Aufgabe des Architekten oder desjenigen, der mit ihm diesen Bedarf dann durchackert, über die Konsequenz klar werden. Ne? Das hat einfach in der Regel dann auch Konsequenzen, ne? Sowohl zeitlicher oder auch finanzieller Art und so.
Ja. Und man sollte dann auch nicht beratungsresistent sein als Bauherr, also egal jetzt, in welche Richtung man schlägt, ob privat, öffentlich, gewerblich. Wenn man als Architekt, als Architektin oder Planer halt nochmal so nachfragt, das meint man jetzt auch gar nicht böse oder so, sondern manchmal, wenn man jetzt so fragt, okay, brauchen Sie jetzt wirklich diese riesen Eingangsdiele, ne? Oder muss es die Treppe sein, weil die bedingt jetzt dadurch die und die Grundrissanordnung. Muss das wirklich sein oder können wir da auch nochmal anders dran gehen? Weil man hat ja auch einfach so diese Erfahrung, man hat ja schon so im Gefühl, was an Zeitbedarf und Kostenbedarf wieder auslöst. Deswegen ist das auch immer wichtig, dass man da einfach in Dialog mit den Bauherren geht. Ne? Also klar, man kann dem einen auch auf den Schlips treten, weil er dann meint, ey, hallo, wir haben die Kohle, wieso fragen Sie jetzt hier nach? Ne? Kann je nach Charaktertyp auch mal kommen. Aber das finde ich halt ganz wichtig, da nochmal bei den Bauherren einfach so Denkprozesse mit auszulösen. Und wenn es dann halt 4 Wochen länger dauert mit dem Entwurf, das ist aber keine verschenkte Zeit.
Genauso ist das. Und ich kann nur sagen, was Architekten so tun oder auch ein Bedarfsplaner in größerem Umfang, das ist ja nicht zum Selbstzweck und zur Selbstbefriedigung, sondern man will einen zufriedenen Kunden am Ende haben. Ja? Und ich kann nur jedem Bauherrn raten, glaubt bitte an die Profession derer, die euch da gegenüberstehen. Und wenn ihr nicht dran glaubt, dann sucht euch einen anderen, von dem ihr glaubt, dass er das besser hinkriegt. Aber wenn ihr euch einen Architekten nehmt, dann solltet ihr ihm auch seine Arbeit machen lassen. Und das, was du da schilderst, gehört eben dazu. Also was ich natürlich in den vergangenen Jahren verstärkt wahrnehme, ist im Zuge von YouTube-Videos, wo man gelernt bekommt, wie man eine Waschmaschine repariert, wo es auch 100.000-fach Anleitungen gibt, wie man plant, gibt es eben, so wie es auch 80 Millionen Bundestrainer gibt, gibt es 80 Millionen Profi-Architekten, die eben schon besser wissen, wie es läuft. Also ich will das niemandem unterstellen, aber man sollte sich davor hüten, weil es ist leider nicht so. Ja? Nur weil man mal im Baumarkt war, weiß man nicht, wie geplant und gebaut wird. Das ist so. Ich sage das jetzt mal so hart, weil im Profibereich passiert es auch noch, aber seltener. Ja, ich sag mal, natürlich das Chaos auf der Baustelle des Berliner Hauptstadtflughafens, das kam ja auch nicht von ungefähr. Das hatte jetzt nichts mit Bedarfsplanung zu tun, sondern die hatten ihr Projekt falsch organisiert. Die hatten zum Beispiel niemanden, der dort die wichtige Bauherrnfunktion der Projektleitung und der Projektsteuerung innehat. Doch, Projektleitung hatten sie, aber jemand, der das dann danach steuert, den gab es nicht. Die hatten einen Controller, der dann am Ende berichtet hat, was schief ging. Aber und insofern akzeptiert die Professionalität, wenn ihr euch Partner sucht, die haben. Und wenn die dann mal fragen, willst du das wirklich, dann ist das nicht bösartig, sondern einfach nur das hinterfragen wollen unter der Annahme, dass es auch anders geht.
Ja. So, jetzt hattest du mir damals schon mal eine Geschichte erzählt, weil die verdeutlicht das nochmal so super, wieso Bedarfsplanung so wichtig ist und wieso die wichtig ist in der frühen Phase und nicht während des laufenden Prozesses und im schlimmsten Fall noch während des Bauprozesses mit der Elbphilharmonie. Also das wäre super, wenn du so ein bisschen Insiderwissen, glaube ich, hattest.
Ja, sehr gern. Wir hatten ja über die Großprojekte in Deutschland sicher jeder, auch deiner Zuhörer, haben das alle mitgekriegt, ob das jetzt die Elbphilharmonie oder der Hauptstadtflughafen oder Stuttgart 21 oder der Berliner Hauptbahnhof. Da ging es ja immer drunter und drüber. Ein klassisches Beispiel für eine nicht gut gelungene Bedarfsplanung, auch wenn ich unterstelle, dass die in irgendeiner Form eine gehabt haben werden, aber dann nicht bis zum Ende gedacht, ja, ist die Elbphilharmonie. Und da war es ja so, wie ihr wisst, die sollte mal 186 Millionen kosten und sollte für 4 oder 5 Jahre gebaut werden. Und dann hat es am Ende fast 900 Millionen gekostet.
900.000 wäre ein Schnäppchen.
Ja, das wäre ein Schnapper, ja, genau. Nee, also fast das Zehnfache und hat 16 Jahre gedauert. Also das viermal so lange. So. Und da fragt sich ja jeder klar denkende Mensch, was ging denn da schief? Das kann man auch analysieren, ist auch alles analysiert worden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das, was ich jetzt schildere, das absolut Ausschlaggebende war. Aber es ist natürlich ein Puzzlestein bei der Erkenntnisgewinnung. Und zwar war es so, man hat dann festgestellt im Laufe der Planung, dass das doch eine sehr aufwendige Architektur ist, ja. Herzog und Meuron, die das also meines Erachtens sehr schön gemacht haben, haben aber auch Neuland, was die eine oder andere Konstruktion anging, begangen. Und dann haben sie festgestellt, okay, und da wurde da schon was teurer. Und dann haben die festgestellt, okay, um das zu finanzieren, reicht eben der öffentliche Haushalt nicht. Wir müssen mal sehen, ob wir nicht Geld rausschlagen. Und da war dann, während schon die Bauarbeiten durch ein großes deutsches Generalunternehmen stattfanden. Man war mitten im Rohbau die Erkenntnis, wir wollen Luxuswohnungen dort einbauen, die man dann verkaufen kann. Gesagt, getan, Architekt bekommt den Auftrag, plant da mal ein paar Luxuswohnungen rein. Das hat er dann gemacht, hat dann aber auch relativ rasch, ja, von hoch tief den Hinweis bekommen, also für den gleichen Preis geht das nicht, ne? Und im Übrigen gleich Behinderung angemeldet, weil da müssen wir erstmal die Baustelle stoppen, ne? Weil das geht ja, wenn man da oben irgendwie über dem Konzertsaal neue Wohnungen vorsieht, das geht ja bis in die Statik. Und wir müssen erstmal gucken, ob wir unsere Fundamente ertüchtigen müssen. Also lange Rede.
Schallschutz das, auch, oder?
Das ging bis in die Statik, den Tragwerk und den Schallschutz, weil jetzt hast du also einen Konzertsaal, wo ja durchaus schon mal der eine oder andere lauter wird oder im Gegenteil auch mal ein Pianissimo dazu führt, dass alle ganz andächtig lauschen. Und da kann es natürlich nicht sein, wenn da in der Luxuswohnung über dem Konzertsaal einer auf den Locus geht, dass die da unten im Pianissimo dann die Klospülung hören. Oder andersrum, wenn unten einer auf die große Trommel haut, dann darf der in seinem Luxusbett nicht aus dem Bett fallen. Also Schallschutz, Tragwerks, natürlich Ausführungsprobleme ohne Ende. Und das wurde natürlich teurer. Entschuldigung, ich nenne keine Namen. Das große deutsche Generalunternehmen hat natürlich frohlockt und hat gesagt, wir machen euch alles, kostet halt ein paar Münzen mehr und im Übrigen sind wir dann auch aus jeglichem Vertragstermin raus. Was soll das heißen? Natürlich hätte man es erst gar nicht so weit kommen lassen sollen, dass man nicht weiß, wie man das finanziert. Ist wie es ist. Wenn man irgendwas vorhat und will das dann mitten im Planungsprozess oder in diesem Fall mitten im Bauprozess umgesetzt bekommen, dann weiß man, dass das teurer wird und länger dauert. Und das kann ich auch jedem, der sagt, das Kölsche Grundgesetz, das gilt für mich, ne? Wie ging das noch?
Es ist gut, wie es gut. Meinst du das?
Ja, genau. Erstmal, es ist, wie es ist. Es kommt, wie es kommt. Und es
ist immer gut gegangen.
Genau. So kann man das natürlich handhaben. Aber so läuft's eben nicht. In so einer hochspeziellen Branche, wo man schon genau sagen muss, was man will, damit auch die Abläufe alle koordiniert und richtig geplant werden können. Sonst wird's teuer und dauert länger. Und da kann sich jeder vor schützen, indem er am besten das macht, was in England bei dem Neubau der Olympiabauten passiert ist. Die hatten überhaupt keine Chance, naturgemäß, an dem Termin zu rütteln. Eröffnungsfeier war eben in London an dem und dem Tag. Und die haben es für 1 oder 10 Millionen billiger hingekriegt als prognostiziert. Und die hatten einen deutschen, relativ bekannten deutschen Projektmanager an Bord, der auch die Projektleitung übernommen hatte. Und der wurde mal interviewt von der Fachzeitschrift, wie er das hingekriegt hat, weil es ja nicht so trivial ist bei so einer komplexen Aufgabe wie sämtliche Olympiabauten in London. Und er sagt es ganz einfach. Wir haben in Arbeitsstäben vorneweg gesagt, wie es läuft auf der Baustelle und beim Planungsprozess und welche Abhängigkeiten da herrschen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt eine ganz, ganz harte Bedarfsplanung. Wir sagen ganz genau vorher als Auftraggeber, was wir wollen. Und dann halten wir die Fresse. So war das dann auch. Der hat gesagt, das haben die durchgehalten. Unsere Auftraggeber haben uns gesagt, okay, wir haben das jetzt miteinander verarbeitet. Das ist alles dokumentiert, das wurde zur Aufgabenstellung für den Wettbewerb. Es wurde auch nachher nichts mehr dran geändert. Die gesamte Bedarfsplanung war vor der Planung. Das ist logisch, du kannst ja keinen Architektenwettbewerb machen, ohne dass du diesen Architekten eine Aufgabe stellst.
Ja.
Und die haben nichts mehr dran geändert. Und der gesamte Planungsprozess wurde auf Basis dieser Bedarfsplanung vollzogen. Es wurde nichts geändert. und es wurde just in time und zu der vorher kalkulierten Kohle fertig. Es geht. Ja, es geht. Klar.
Super.
Natürlich gibt es noch ein paar andere Aspekte. Die Bedarfsplanung ist nicht alles.
Bauen ist komplex. Da haben wir es wieder.
Ja, genau. Kostenmanagement, Terminmanagement, Vertragsmanagement, Qualitätsmanagement, Risikomanagement. Also, toten Teufel musst du tun. Aber das haben die alles gemacht und dann ging das auch gut.
Mhm. Ja. Das finde ich ja immer total spannend, wenn man so diese Geschichten dann mal so hört, ne, wie was zustande kam und so. Das ist schon, finde ich immer faszinierend. Und vor allen Dingen, weil da ja eigentlich auch, wie du schon sagtest, große Unternehmen dran sitzen, die eigentlich wissen, wie der Hase läuft, ne? Aber wo du dann so halt einfach merkst, man hat so, ja, es ist komplex, man hat mit so vielen Beteiligten zu tun. Und wenn da dann auch nicht vorher klar gemacht wird, so bis dann und dann habt ihr das zu entscheiden, weil es löst die und die Prozesse sonst wieder aus, ist das dann halt auch wieder ein bisschen schwierig.
Jetzt sollten wir ja deinen Zuhörern, die in der Regel dann eher mit kleineren Projekten umgehen werden, nicht Angst machen. Also ihr werdet die Bedarfsplanung mit und auch ohne euren Architekten sicher, wenn ihr das jetzt gehört habt, ordentlich machen. Die Komplexität bei einem Olympia Neubauten oder eine Elbphilharmonie sind natürlich ganz andere und beim Hauptstadtflughafen auch. Und da kann es schon sein, dass man da sehr intensiv mit umgehen muss. In eurem Fall will ich aber nur sagen, was in dem Großen funktioniert, funktioniert im Kleinen natürlich genauso. Mhm. Mit deutlich weniger Aufwand und die Argumente gelten da auch. Was ihr nicht am Anfang definiert, ihr werdet sowieso irgendwann definieren müssen. Ja. Und wenn der Handwerker auf der Baustelle dich fragt, ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Mhm. Dann musst du antworten, sonst weiß er nicht, was er tun soll und geht womöglich heim oder macht das, was er glaubt, was richtig ist. Und das kann man sich doch ersparen. Also ja. Da geht man doch lieber vorher mal mit dem Cappuccino in den Familienrat und diskutiert mal, was hätten wir denn gerne und wie hätten wir es denn gerne. Und je tiefer das verarbeitet wird, was man da brauchen will, umso besser.
Genau, weil da hast du jetzt auch gerade wunderbar den Bogen geschlagen. Dass wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie bekomme ich denn jetzt als Bauherr raus, was ich eigentlich will oder brauche? Also ich könnte eigentlich dazu sagen, dass das alles wieder ein Prozess ist. Also das kann ich selber auch aus eigener Erfahrung, was jetzt so meinen Bedarf oder unseren Bedarf angeht, sagen, dass ich manchmal meine, okay, so will ich das jetzt unbedingt haben. Und dann dauert das aber so seine Wochen und auf einmal von dieser ersten, Herzchenbrille, auf einmal sehe ich, nee, das ist es gar nicht, was ich eigentlich haben möchte oder was meinem Bedarf entspricht. Weil, wie wir es anfangs schon gesagt haben, es sind immer Prozesse. Also selbst wenn jetzt der Entwurf steht, weil Bauherren meinen ja immer, es muss alles wie Fastfood, ne? Zack, 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 Entwurf ist fertig. Wann können wir Bauantrag einreichen? Wann können wir anfangen? Bla, 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 ne? So, dass das, und da bremse ich die immer, ne? Also wenn die da schon anfangen, ungeduldig zu werden, sage ich denen, ey Leute, dann übersteht ihr keine Bauphase. Ich kann halt nur empfehlen, dass das dann, also wenn der Entwurf steht, dass man den auch erstmal in eine Schublade legt und den da auch ruhen lässt. Und wenn es auch 1 bis 3 Wochen sind und dann nimmt man ihn nochmal raus, ne, weil man auch über eine Zeit betriebsblind wird oder man hat vielleicht auch keine Geduld mehr oder ist vielleicht auch manchmal genervt, auch von den Gesprächen untereinander in der Familie oder man hat den Fehler gemacht und hatte stolz allen Freunden und Familie gezeigt und jeder meinte da seinen Senf zugeben zu müssen. Ich glaube, das ist schon mal so ein Tipp, dass man dann über diese Zeit, wo man sich auch mal mit anderen Sachen beschäftigt, dass einem dann Sachen halt auffallen, die vielleicht nicht passen oder man sagt, hey super, das ist es, das ist unser Haus.
Hm. Genau, so ist das. Ich glaube, das ist so auch so ein iterativer Prozess, wie er bei anderen Entscheidungen auch stattfindet. Also man kann ja auch da mal wieder switchen und eine andere Perspektive einnehmen. Die Frage ist zum Beispiel, wie definiere ich denn, wie mein Urlaub sein soll, was ich machen will. Da geht man ja auch nicht ins Reisebüro und sagt, ich hätte gern Urlaub. Sondern da geht man hin und
fliegen Sie mich weg, egal wohin.
Genau, gut, kann ja auch eine Idee sein. Ne? Also mein Gott, Es gab auch früher Architekten, die bekamen von ihrem Auftraggeber nur gesagt, wir hätten gerne eine Kirche. Und dann baut der denen eine Kirche, ne? Und die waren dann begeistert. Aber dann darf man auch nicht sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also Urlaub. Also man sitzt wahrscheinlich im Familienrat und sagt, also ich würde gerne baden, also Strandurlaub, und ich würde gerne auch im Warmen sein und nicht an der Nordsee und so. So entwickelt sich ja auch der Bedarf. Und dann geht man eben in ein Reisebüro und dann sagt man ja ziemlich klar, was man will. Klar helfen die dann einem auch, ne? Das heißt, das ist so wie beim Architekten. Wenn man nicht so ganz genau war, dann werden die dann schon hinterfragen. Oder wenn man ein Auto kauft. Ist doch auch so. Ich meine, du gehst ja nicht in den Autoladen und sagst, ich hätte gerne ein Auto. Mhm. Sondern der muss dann schon irgendwie mindestens mal eine Farbe haben. Ne? Mhm. So, und dieser Prozess, der findet ja nicht spontan statt, sondern das dauert eben. Und in der Tat, man sollte ab und zu mal drüber schlafen. Und das mal zur Seite legen und dann wieder ran. Aber ich kann nur für insbesondere deine Zuhörerschaft, von denen ich unterstelle, dass das Familien sind, die eben ihr Wohnhaus bauen wollen, in der Hauptsache, sage ich mal, da gibt es natürlich noch andere. Also selbst wenn es ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens ist, der eine kleine Fabrikanlage will, muss er genauso damit umgehen. Also wichtigster Punkt meines Erachtens ist, sich erstmal darüber im Klaren zu werden, dass man einen Bedarf definieren kann und auch vorher definieren sollte. Sonst, man muss es sowieso irgendwann tun, wie schon geschildert. Und auf der Baustelle ist es nicht so professionell, wie wenn man es vorher macht. Also erstmal einsehen, dass so ein Bedarf möglichst früh und genau definiert werden soll, weil er sonst von den anderen Projektbeteiligten eben womöglich nur vermutet werden kann. Also das ist ja Quatsch. So und es ist letztlich die bauherrnseitige Planungsvorgabe. Also ich bin sogar der Auffassung, dass man ohne eine ordentliche Bedarfsplanung und Definition dessen, was man will, gar keinen Architektenvertrag schließen kann. Man weiß ja dann sonst gar nicht, was der Architekt tun soll. Ich meine, das kann man dann rausarbeiten, aber eigentlich gehört in einen ordentlichen Architektenvertrag auch eine Beschreibung dessen, was er planen soll. Und am besten ist das eine dokumentierte Definition dessen, was man als Bedarf hat. Und dann plant er das. Ansonsten habt ihr ja dann die Aufgabe, und da kommen wir vielleicht auch noch dazu, es gibt ja das neue Bauvertragsrecht im BGB, ne, 650p. Da kommt ja eine Aufgabe auf die Architekten zu. Das werden deine Architekten im Zuhörerkreis auch vielleicht schon ahnen, wo ich rauf raus will, aber so, das, also irgendwann muss es getan werden. So, und jetzt sage ich mal, man kann sich natürlich einfach im Familienrat hinsetzen und alles, was einem dazu einfällt, aufschreiben. Dann geht man zum Architekten und dann trägt man dem das vor und dann wird über mehrere Meetings womöglich das so zusammengefasst, bis dann so eine Bedarfsdefinition rauskommt. Das ist dann natürlich nach einer Struktur, wie man sie sich selbst ausgedacht hat. Vielleicht vergisst man das eine oder andere. Jetzt gibt es, wie ich ja schon angedeutet habe, zur Bedarfsplanung im Bauwesen eine DIN-Norm. Also die DIN 18205, die ich jedem, der gerne trockene DIN-Texte liest, anempfehle. Ne? Kann man machen, kann man sich beim Beuth Verlag kaufen, kostet, glaube ich, 40, 50 oder sogar 70 Euro, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann findet man einen Text vor, wo man nur Bahnhof versteht. Ja, es gibt hinten 4 oder 5 Checklisten, wo insbesondere die Checkliste Nummer 4 spannend ist, wo man sozusagen so einen Leitfaden hat, an was man so denken muss. Ne? Mhm. So. Das Dumme ist, dass die Norm gilt für alle Bauvorhaben im Bauwesen. Also ob das ein Atomkraftwerk ist, ob das ein Eisenbahntunnel ist oder ein Familienhaus. Ne? Insofern muss man da ganz viel adaptieren. Aber das wäre eine denkbare Möglichkeit. Und insbesondere rate ich da jedem, sich diese Checklisten anzugucken, weil die sind spannend dazu. Ja? Und den Architekten unter deinen Zuhörern empfehle ich auch, die DIN 18205 in petto zu haben, weil, und jetzt komme ich da nochmal zu, seit 2018 das Bauvertragsrecht im Paragraph 650 das regelt. Wenn vorher der Bau Herr keine Bedarfsplanung macht, dann hat der Architekt plötzlich diese Aufgabe. Mhm. Und zwar heißt es da, also da geht es um vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen. Das war vorher nicht geregelt in der VB. Dass also ein Architekt, also im Absatz 1 heißt es letztlich, dass er verpflichtet ist, alle Leistungen zu erbringen, die notwendig sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, es gibt da wahrscheinlich Planungsziele. Mhm. Und die muss er erreichen. Jetzt ist es aber nicht so. Es gibt nicht, also wenn einer keine Bedarfsplanung vorher gemacht hat und das in den Vertrag schreibt, dann gibt es keine Planungsziele. Also, dann kommt der Absatz 2. Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer zunächst seine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor. Das heißt, man könnte sich jetzt als privater Verbraucherbauherr oder auch als jemand, der gar keinen Bock auf Bedarfsplanung hat, zurücklehnen und sagen, naja, dann lass ich mal kommen. Ich kann da nur vorwarnen, weil diese Aufgabe hat er ja erst, wenn er den Vertrag unterschrieben bekommen hat. Und damit beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Das heißt, es gibt einen Vertrag ohne Bedarfsdefinition und man hat dann als Architekt die Aufgabe, innerhalb dieses Vertrags den Bedarf zu definieren. Kann man machen, aber es wäre zum Beispiel im Ernstfall so, dass man plötzlich feststellt, dass dieser Architekt, mit dem ich da planen will, gar nicht der geeignete ist, weil er das gar nicht kann, was ich da vorhabe. Also nicht jeder, der Architekt auf seinem Schild hat, der weiß, wie eine Bank gebaut wird oder wie so, ne? Und ja. Also lange Rede. Entweder ich mache selbst auf dem Zettel und sitze beim Cappuccino mit meiner Frau und den Kindern zusammen und jeder darf mal sagen, was er gerne hätte und wie er es gerne hätte und wie groß und wie bunt und welches Material und all das, was man so und wie viel kosten und was so. Oder man geht nach einer Checkliste aus der DIN-Norm, die man sich im Zweifel auch mal von seinem Architekten beschafft. Oder man lässt das alles und geht zum Architekten und sagt, du, ich habe gehört, man soll seinen Bedarf definieren, das würde ich gerne mal mit dir besprechen und dann müsste der das tun.
Ja.
So läuft das.
Genau.
Finde ich.
Ja. Was ich aber auch in letzten Jahren vermehrt festgestellt habe, das kommt aber so unterschwellig, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie du das siehst. Ich finde irgendwie schon, dass wir sehr stark indirekt über Social Media, also Pinterest, Instagram beeinflusst werden.
Ja.
Also es gibt keinen Bauherrn, der mir nicht irgendwelche Screenshots oder sonstigen Gedöns schickt. Oh, das finden wir toll und das finden wir toll. Mhm. Ich meine, ich folge jetzt auch vielen über mein Instagram-Profil, weil ich natürlich dann auch das als Inspiration sehe oder ja, ist halt mein Job, ne? Also man guckt sich das halt auch dann mal ganz gerne an. Nur ich finde das mental und psychologisch enorm gefährlich, weil da sind so viele Sachen bei, wo man als Fachmensch jetzt weiß, das ist schweineteuer, das ist überhaupt kein Standard. Das kann sich nicht die normale Durchschnittsfamilie leisten. Und das finde ich, dass wieder bei einem innen drin vielleicht auch schnell zu so einer Unzufriedenheit führen kann oder dass man dann so enttäuscht ist. Also das finde ich enorm gefährlich.
Ja, absolut. Also dieser Einfluss ist ja auch nicht nur aufs Bauen bezogen, enorm. Wir haben ja alle jetzt die Pandemie genossen und wissen ja, was Social Media und Meinungsbildung so macht. Und ich finde das auch nachvollziehbar. Dieser Druck ist da und da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Das ist eben der soziale Druck, der früher ausschließlich aus der persönlichen Begegnung herrührte, inzwischen kommt das Netz sozusagen in Gänze als Meinungsbildner dazu und die Menschen vergleichen sich ständig mit den anderen und wollen wissen, wie die ticken. Und wenn in ihrer Peer Group dann das gerade schick ist, dann findet man das eben doll. Die wollen gefallen, wollen nichts falsch machen, wollen dazugehören. Und dann ist das nachvollziehbar. Ne? Also so Plattformen wie Instagram und Pinterest, die triggern natürlich massiv. Und wie vorhin schon gesagt, das spielt da in diese psychologische Kiste mit den, wo kommen die Bedürfnisse her? Ja, am Ende will man geachtet und anerkannt werden. Und man sollte sich dabei aber immer klar machen, dass jeder auch trotz diesem Druck frei ist. Also du bist frei, dich selbst zu entscheiden. Und man sollte immer kritisch bleiben und diese Vorbilder aus dem Netz immer mal mit dem eigenen tatsächlichen Bedarf abgleichen. Also, wie ich schon gesagt, also wir hatten es ja auch von Autos, ne? Ich fahre zum Beispiel jetzt seit vielen Jahren kein Auto mehr, auch wenn mir Autofahren Spaß macht. Aber ich merke halt, dass man im ICE womöglich entspannter von Hamburg nach oder von Berlin nach München kommt als mit dem Porsche. Ja. Mhm. Natürlich fände ich einen Porsche auch schick. Aber mein Bedarf ist, von A nach B zu kommen und nicht einen Porsche zu fahren. Und im übertragenen Sinn auf das Bauen, ja, also auch eine 50.000 Euro teure Küche, die man irgendwo auf Pinterest gesehen hat, die kocht noch nicht von selber. Ja. Also genau, ja. Wird so sein und insofern, also
auch die wird dreckig, ja, und sieht schlimm aus, wenn ganze Gedön draufsteht.
Genau, ne? Genau. Und da werden ganz, ganz viele Erwartungen unerfüllt bleiben an diese Küche. Die war dann nur teuer. Und hat immer noch keinen geilen Schweinebraten gemacht. Ne? Also, ja, es ist, ja, da sollte man einfach, natürlich, also, weißt du, wenn ich Kohle ohne Ende habe, ja, mein Gott, dann schleppe ich meinem Architekten halt irgendein tolles Ding aus dem Internet bei und sage, so hätte ich das gern. Alles fein. Auch da ist man natürlich frei. Aber wenn man eben, sage ich mal, und das wird ja der normalsterbliche Bauer tun, der muss ein bisschen abwägen, was geht. Und da sollte man auch in solchen Fragen durchaus mal die Meinung eines Fachmannes sich anhören. Und das ist dann in der Tat auch eine Beratungsaufgabe für die Architekten. Und da sollte jeder Bauherr sich auch nicht zu fein für sein, so eine Meinung mal anhören zu müssen. Denn die wollen, diese Architekten, dem Bauer nichts Böses, im Gegenteil.
Ja, genau. Boah, da haben wir aber wirklich viele Punkte besprochen. Sehr gut. Also ich denke mal, da haben jetzt unsere Zuhörer für diese Folge schön was mitnehmen können. Ich denke mal, das war auch, die ein bisschen beruhigen konnten, ne? Also letztendlich muss jeder so ein bisschen in sich selbst reinhören. Man soll sich nicht immer so sehr von außen gesteuert fühlen. Hm. Und worauf ich noch kurz einen Hinweis geben möchte, ist, das finde ich auch nämlich super spannend, das hattest du mir erzählt, dass du, also Kontaktdaten von dir packe ich natürlich wieder in die Shownotes, dass du im Moment an einem Leitfaden für Bauherren schreibst. Also es wäre ganz schön, wenn du da uns noch mal ein bisschen was zu erzählen könntest, was uns denn da wohl mal erwarten wird.
Ja, du hattest ja vorhin so scherzhaft, hoffe ich,
ja,
gesagt, ich wäre der Baubedarfsplanungspapst. Das ist in der Tat ein Steckenpferd, weil ich erkannt habe, dass die Probleme ganz am Anfang anfangen und ja, wie bei allem. Es ist schon praktisch in die Wiege eines Projektes gelegt. Wenn es dort nicht richtig läuft, dann kann es am Ende nur furchtbar werden. Und Bedarfsplanung ist aber nur der Anfang, wie gesagt. Meine Profession die letzten 20 Jahre war ja, Bauherren in ihrer Aufgabenstellung als Bauherr zu unterstützen. Also wie du weißt, habe ich ja 20 Jahre praktisch eine Bauabteilung auf Zeit abgebildet mit dem Unternehmen, in dem ich tätig war. Das heißt, wenn einer Bauherr sein sollte, aber gar keine Zeit und auch kein Know-how hatte, dann hat er uns beauftragt und wir haben das getan. Also wir waren Profi-Bauherr, wie ein Bürgermeister sein Bauamt beauftragt. So. Und zu diesen Bauherren- und Managementaufgaben gehören natürlich neben dieser Bedarfsplanung noch ganz viele andere Aufgaben. Bauherr hat ja nicht nur das Recht, irgendwann da einzuziehen, sondern da sind ganz, ganz schön viele Aufgaben. Vieles glaubt er, kann er beim Architekten abladen. Da ist er auch manchmal am besten aufgehoben, als wenn er es selber macht. Aber viele Architekten kriegen da kein Honorar für. Also wenn ein Architekt zum Beispiel von mir aus die Projektsteuerung übernehmen soll, dann macht er das zwar gern, aber müsste dafür eigentlich ein Honorar verlangen. Und ich habe verstanden, dass viele Bauherren sagen, nee, ich will da auch selber dranbleiben. Also insbesondere in meinem Umfeld da der Volks- und Raiffeisenbanken, die ich immer noch sehr eng verfolge, ist es so, dass inzwischen eigene Abteilungen sich damit auseinandersetzen und die müssen dann lernen, wie es geht. Und zu solchen Aufgaben gehört dann eben neben dem, was wir eben besprochen haben, auch das Kostenmanagement in seiner Komplexität, das Terminmanagement, genauso kompliziert. Wie sichere ich denn, dass Qualität entsteht? Und zwar nicht nur in der Planung, sondern dann auch auf der Baustelle. Jedes Bauen ist mit Risiko behaftet. Das heißt, ich muss mich mit Risikomanagement auseinandersetzen. Ich muss entscheiden. Als Bauherr muss man sich dauernd entscheiden. Mhm. Und man muss auch überlegen, wie machen wir das? Wer entscheidet? Innerhalb der Familie zum Beispiel oder innerhalb einer Bauernstruktur. Es wird auch auf Baustellen kaum ohne Konflikte ausgehen. Lass ich es einfach mal laut werden und lass mich überraschen oder denke ich vorher drüber nach, wie man Konflikte managt. Das Vertragsmanagement. Mache ich einfach so einen Handschlagvertrag oder mache ich das ein bisschen professioneller? Und all das führt dazu, dass ich gesagt habe, all das, was man da wissen muss, dieses Know-how will ich in digitale Form bringen. Ich denke drüber nach, das in Video und oder Audioformaten zu tun. Und um das tun zu können, braucht man entsprechende Skripte, die nach denen man sich langhalt. Man kann ja keinen 12-Stunden-Film machen, denn so viel braucht man wahrscheinlich, um das alles rüberzubringen. Und deswegen will ich Drehbücher schreiben daraus, die das dann können. Und um ein Drehbuch zu schreiben, braucht man ein Buch. Also ich schreibe gerade mein Know-how, was ich im Kopf habe, in ein Buch und das werde ich dann irgendwann veröffentlichen. Es ist noch nicht da, es wird auch noch eine Weile dauern, das ist nicht ziemlich viel Stoff. Aber wer sich interessiert, sollte mir einfach folgen. Man findet mich auf mit meiner Website, unter koser-projektmanagement.de. Man findet mich auf Insta @koser-projektmanagement oder Facebook oder auch LinkedIn mit meinem Namen. Also es ist kein Geheimnis. Aber bitte nicht ungeduldig werden. Und wer jetzt gerade baut, dem werde ich wahrscheinlich damit noch nicht helfen können. Aber da wird viel Know-how verpackt.
Da bin ich schon mega gespannt drauf. Also von daher, das ist auch schon eine Mammutaufgabe. Also das ist auch ganz schön viel Fleißarbeit. Also ich kenne das auch jetzt nur im Kleinen davon, weil ich ja auch so meine Podcast-Folgenkonzepte schreibe. Ne? Also entweder als Leitfaden oder ich formuliere die aus. Und dann, das macht schon Arbeit. Also das macht man alles nicht mal eben. Und dann muss man das auch genauso wie einen Entwurf mal beiseite legen und nochmal drüber gucken.
Ja, absolut.
Drüberlesen, ist das noch logisch oder ist der Faden raus oder muss man nochmal woanders anknüpfen? Ja, genau.
Also du weißt ja, ich habe in meinem direkten Umfeld Textkompetenz, da werde ich natürlich unterstützt. Und da wird dann kritisch drauf geguckt. Das versteht außer dir doch keine Sau.
Ach nett.
Schreib das mal um.
Sehr schön. Oh, super, Roland. Also ich habe mich riesig gefreut, dass du auch in meinem kleinen Podcast-Universum zu Gast warst. Also ich denke mal, das war bestimmt noch mal weitere Folgen zusammen aufnehmen, weil ich einfach deinen Erfahrungsschatz als Architekt mega spannend finde. Und von daher war das wirklich eine Folge voll laut, wie nennt man das? Ein kesselbuntes an Folgen.
Kesselbuntes, genau. Ja, ich danke dir, meine Liebe. Sehr gerne habe ich das gemacht. Ich folge ja deinem Podcast auch mit Freude, auch wenn es ein Klientel anspricht, das nicht im Schwerpunkt bei mir liegt, aber die Probleme von Bauherren, ob die jetzt groß oder klein sind, sind immer die gleichen. Ne? Manchmal anders. Also wer ein Fertighaus kaufen will, der hat andere Probleme, als wer eine Elbphilharmonie bauen will. Das ist schon klar. Aber sie sind sehr analog und es ist deswegen auch für mich immer spannend, dir zuzuhören, weil du auch mit einer ganz anderen Brille auf die Dinge manchmal guckst, auch deine Gesprächspartner, wie ich das tue, und das ist immer sehr charmant. Und du machst das ja auch mit so einem unnachahmlichen Werf und so einer Freude an der Präsentation. Das gefällt mir immer sehr gut.
Vielen Dank.
Also vielen Dank dafür. Ja.
Ja. Und danke für die netten Worte. Das erwärmt auch immer mein Herzchen.
Sehr gern, sehr gern.
Und wie gesagt, da Roland mich privat kennt, weiß der, dass ich in echt auch immer so bin. Also
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also weiter so.
Dankeschön. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch weiterhin viel Freude beim Hausbau. Das sage ich immer, behaltet die Nerven, am Ende wird alles gut. Und bevor ihr überhaupt irgendeinen Architekten scheu macht, seht zu, dass ihr wisst, was ihr haben möchtet. Macht euren Bedarf klar. So, bis zum nächsten Mal.
Sehr gut.
Eure Kitty Bob. Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin Dippel-Ing Janine Kohnen.